Ja, ich sagte ja gerade, wie sollen wir heute fühlen, wie sollen wir denken? Und die angemessenste Art, das zu reflektieren, was Jesus Christus getan hat, ist eigentlich Anbetung. Wir beten das Lamm an, wir beten Jesus Christus an, wir beten ihn an, weil er unser Retter ist. Da können wir eigentlich nur niederfallen vor ihm, vor Jesus Christus. Er ist wunderbar. Er hat deine Schuld getragen. Er hat meine Schuld getragen. Hängend, blutend am Kreuz. Im Himmel ist Anbetung. Wenn wir mal einen Blick in den Himmel werfen, da steht in der Offenbarung, Zehntausende mal Zehntausende, dann schon viele, und Tausende mal Tausende, also eine riesengroße Zahl an Engeln, die mit lauter Stimme sprachen, würdig ist das Lamm, das geschlachtet ist, zu empfangen Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Lobpreis, eine lange Reihe, was dem Lamm zusteht, das steht ihm zu. Das hat er verdient. Er hat es verdient, dass wir ihn loben und preisen. Als Jesus so etwa 30 Jahre alt war, erst dann begann er öffentlich seine Wirksamkeit. Was vorher war, die 30 Jahre, wissen wir ziemlich wenig. Aber mit 30 Jahren etwa kam er dann an den Jordan, an diesen Fluss in Israel, und er kam zu Johannes, dem Täufer. Und als Johannes Jesus kommen sieht, da sagt er Folgendes: Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Wegnimmt. Deine Sünde nimmt das Lamm weg und du bist frei. Glaube es. Von Anfang an, bevor Gott Himmel und Erde geschaffen hat, da stand Jesus schon bereit. Bevor irgendetwas auf der Erde geschaffen war, da hatte Gott schon diesen Plan, seinen Sohn auf die Erde zu schicken. Und das hat schon der Prophet Jesaja, bevor das geschah, 700 Jahre bevor Jesus geboren wurde, da hat er schon geschrieben, Entschuldigung, es ist ein Psalm von David, noch älter, 1000 Jahre. 1000 Jahre bevor Jesus geboren wurde, hat der geschrieben: An Schlachtopfern und Speisopfern hattest du keinen Gefallen. Ohren hast du mir gegraben. Brand- und Sündopfer hast du nicht gefordert. Da sprach ich, das ist Jesus, da sprach ich: Siehe, ich komme. In der Rolle des Buches, das ist die Bibel, in der Rolle des Buches steht von mir geschrieben, dein Wohlgefallen zu tun, mein Gott, liebe ich. Und dein Gesetz ist tief in meinem Inneren. Und als Jesus getauft war und er aus dem Wasser heraufstieg, da kam eine Stimme, die spricht: Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Gott hat Wohlgefallen an seinem Sohn Jesus Christus. Es war das Wohlgefallen Gottes, ihn zu schicken, und es war das Wohlgefallen Gottes, dass sein Sohn für uns leidet. Wie kann ein Vater daran Wohlgefallen haben? Das ist doch ein Widerspruch. Nein, es ist kein Widerspruch. Es musste sein, damit du und ich gerettet werden können. Anders ging es nicht. Die Gerechtigkeit Gottes fordert, dass jemand stirbt, wenn er gesündigt hat. Ich habe gesündigt, folglich muss ich sterben. und Gott will nicht, dass ich sterbe. Gott will nicht, dass du stirbst. Und darum sandte er seinen Sohn Jesus Christus, damit du nicht sterben musst in Ewigkeit. In Ewigkeit musst du nicht sterben, sondern du wirst bei Gott in Ewigkeit leben. Mensch, ist das nicht was? Jetzt komme ich zurück zu dem Propheten Jesaja. Jesaja 53, Vers 10. Dem Herrn, also Gott, gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Und David, König David im Psalm 8, der stellt eine sehr interessante Frage. Er fragt, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und des Menschen Sohn, dass du dich um ihn kümmerst? Was ist der Mensch? Was bin ich denn? Kurze Zeit hier, 70 Jahre, 80 Jahre weg. Was ist der Mensch, dass Gott sich um uns kümmert? Allein, das werden wir noch hören, warum Gott das tut. Es ist ja etwas zwischen Gott und uns getreten, die Sünde. Das müssen wir aussprechen. Sünde stand zwischen uns und Gott. Und wir können uns noch so sehr anstrengen, irgendwie gut zu sein. Der Prophet Jesaja, ich zitiere ihn nochmal, Jesaja 64, 5, der sagt ganz klar, wir sind alle wie Unreine geworden. Unsere Gerechtigkeit ist wie ein schmutziges Kleid. Ich kann noch so fromm wirken, noch so fromm tun, aber Gott sieht in mein Inneres, er weiß, was da noch für Flecken sind. Und ich kann noch so viel, sage ich jetzt einmal, spenden. Ich kann alles Mögliche tun, irgendwo hinfahren, das ist ein ganz frommer Ort, oh, da ist Gott. Nee. Gott sieht in unser Herz. Und wir können noch so sehr uns anstrengen. Unser Kleid, das ist unser Leben, ist befleckt. Es muss gereinigt werden. Diese Flecken müssen gewaschen werden. Und das geschieht durch das Blut von Jesus Christus. Dadurch, dass er gestorben ist, werden unsere Kleider weiß wie Schnee. Und auch der Psalm 49 sagt, ich kann auch für jemand anderes nicht irgendwas tun, damit der in den Himmel kommt. Was soll ich denn da tun? Kann ich doch gar nicht. Da sagt der Psalmist, niemals kann ein Mann seinen Bruder oder seine Schwester loskaufen. Er hat kein Lösegeld, denn zu kostbar ist das Kaufgeld für unsere Seele. Zu kostbar, um dich loszukaufen von der Sünde. Da muss was anderes her. Der einzige Grund, dass Gott das alles macht, dass Gott seinen Sohn sandt, ist seine Liebe. Seine Liebe, seine ewige, unendlich, unfassbar große Liebe zu jedem Einzelnen von uns, zu jedem Einzelnen von uns, der jeden einzelnen Menschen liebt. Dazu hat er seinen Sohn gesandt. Und keiner kann sagen, ja, ich bin aber besser. Guck mal, den. Nee. Wir brauchen es alle, wir haben es alle nötig. Alle haben es nötig, sich erretten zu lassen. Das Kaufgeld, der Preis, ist das Leben des Sohnes Gottes. Das ist der Kaufpreis. Das musste Jesus bezahlen, damit ich gerettet werden kann. Nicht Geld, nicht Silber, nicht Gold. Ich kann noch so viel geben und spenden und an einer Stelle heißt es sogar, ich könnte mich sogar verbrennen für Gott und es würde alles nichts nützen. Ich brauche Jesus Christus und sonst gar nichts. Sein Heil brauche ich. Er ist das Lamm Gottes, das für dich ans Kreuz gegangen ist. Er hat den Mund nicht aufgetan. Er hat nicht geschrien, wie könnt ihr das tun? Ich bin Gottes Sohn hier, was fällt euch ein? Nein, er hatte den Mund zu und hat alles über sich ergehen lassen. Wir alle haben gesündigt. Und deswegen hat Gott seinen Sohn gesandt, damit jeder, der an ihn glaubt, jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben habe. Und wie hat Jesus gelebt auf der Erde? Villa? Nee, ne? Der hatte noch nicht mal einen Ort, wo er seinen Kopf mal zum Schlafen hinlegen konnte. Sicher hat er auch geschlafen. Einmal schlief er hinten in einem Boot auf dem Holz. Oder vielleicht hatte er auch irgendwas drunter gelegt. So hat er gelebt, als Diener. Er hat gedient und sich nicht bedienen lassen, sondern er hat gedient. In einem Lied heißt es, und sehe ich Jesus auf der Erde wandeln in Knechtsgestalt, voller Lieb und voller großer Huld. Wenn ich im Geiste sehe sein göttliches Handeln, am Kreuz bezahlen vieler Sünder Schuld, dann jauchzt mein Herz dir, großer Herrscher, zu. Wie groß bist du, wie groß bist du, wie groß ist Gottes Liebe zu uns. Und in einem anderen Lied heißt es, er kommt aus seines Vaters Schoß und wird ein Kindlein klein. Er liegt dort, elend, nackt und bloß, in einem Krippelein. Er entäußert sich all seiner Gewalt. Er wird niedrig und gering und nimmt an eines Knechts Gestalt. Der Schöpfer aller Dinge, der Schöpfer aller Dinge wird ein Knecht, wird ein Sklave für uns. Was für eine Herabneigung Gottes. Gott, der alles gemacht hat, der kommt zu uns und neigt sich vor uns runter und sagt, komm, glaub doch an mich, ich helfe dir, ich reinige dich. Er wäscht seinen Jüngern die Füße, er heilt die Aussätzigen, rührt die Augen der Blinden an, richtet die Gebeugten wieder auf. Und tut alle Zeit den Willen seines Vaters im Himmel. Alle Zeit. Er heilte alle, die vom Teufel überwältigt waren. Denn Gott war mit ihm. Er konnte das. Er konnte den bösen Geistern gebieten. Fahre aus! Und der böse Geist verließ den Menschen. Und Todesfurcht. Man glaubt es ja kaum, aber es ist wahr. Die Menschen leiden am allermeisten an Angst vor dem Tod. Gerade jetzt wird das ja wieder so richtig so, boah, da fällt das auf die Menschen so richtig so drauf. Nicht, dass ich freue mich da nicht drüber, aber es ist vielleicht gut, dass wir uns wieder bewusst werden, Mensch, ich bin hier nicht eine Ewigkeit. Ich muss mich hier auf dieser Erde, in dieser Erdenzeit, muss ich mich entscheiden. Was will ich denn? Will ich mein Leben leben oder will ich Jesus Christus gefallen und Gott gefallen? Es geht nicht beides. Dann hat man Jesus ja gefangen genommen im Garten, in der Nacht, wenn es dunkel ist. Dann kommen die Räuber. Dann kommt, ja, das ist die Finsternis. Das ist die Stunde der Finsternis gewesen, als dann so ganz viele Soldaten, Knechte, so mit Knüppeln und Lanzen und Leuchten und Lampen, und kamen sie hin und haben Jesus gefangen genommen. Toll, ne? Was für eine Leistung, ne? Kommen da 100 bewaffnete Leute und Jesus da mit seinen Jüngern. Tja, was für eine Übermacht. Und Jesus lässt sich gefangen nehmen. Und dann wird er öffentlich vor Gericht gestellt. Und die religiöse Elite, die an der Spitze stehen, die Hohenpriester, die Schriftgelehrten, die Pharisäer, alles ganz fromme Leute mit tollen Gewändern. die fragen ihn aus, versuchen ihn, ein Urteil gegen ihn zu fällen. Sie wollen ihn umbringen. Sie sind neidisch auf diesen Jesus. Der Neid ist es, der sie getrieben hat. Und die letzte Frage, die der Hohenpriester dem Herrn Jesus stellt, ist folgende. Ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes. Das war die entscheidende Frage. Wenn er sagt, ja, dann könnten sie sagen, ja, er hat jetzt gelästert. Er hat sich selbst zu Gott gemacht. Er war Gott. Er war Gott in Menschengestalt. Aber sie wollten es nicht. Sie haben es nicht geglaubt. Und Jesus spricht zu ihnen, du hast es gesagt. Doch ich sage euch, von jetzt an werdet ihr den Sohn des Menschen sitzen sehen zur Rechten der Macht und kommen auf den Wolken des Himmels. Jesus kommt wieder. Da zerriss der hohe Priester sein Kleid und sprach, er hat gelästert, was brauchen wir noch Zeugen? Jetzt habt ihr die Lästerung gehört, er hat sich selbst zu Gott gemacht. Sie sagten alle, er ist des Todes schuldig. Und dann spuckten sie, nicht auf den Fußboden, sie spuckten ihm ins Gesicht und schlugen ihn mit Fäusten und sagten, wer hat dich denn gerade geschlagen? Du weißt doch alles, du bist doch Gottes Sohn. Wer war das denn gerade? Aus der Dunkelheit hat der Feind versucht, ihn kaputt zu schlagen. Aber Jesus stand da. Er stand da. Und dann kam diese Geschichte. Jedes Jahr wurde ein Gefangener freigelassen. So der römische Statthalter, Statthalter heißt das, so wie ein Regierungschef, ja? Der wollte den Leuten irgendwas Gutes tun und dass die dann sagten, ja, der ist toll, der Mann aus Rom, der hat sogar einen Gefangenen freigelassen, toller Mann. Und jedes Jahr war das so Sitte und er ließ einen Gefangenen frei. Und sie hatten zu der Zeit einen Gefangenen, der hieß Barabbas. Und der römische Statthalter fragt die Leute, da sind ganz viele Leute versammelt auf einem großen Platz, und er fragt, wen soll ich dieses Jahr freilassen? Jesus, von dem ihr sagt, er sei der Christus? Er wusste nämlich, dass sie ihn aus Neid überantwortet hatten. Ich lese jetzt aus Matthäus, aus der Bibel wörtlich, ja? Und als er auf dem Richterstuhl saß, schickte seine Frau zu ihm und ließ ihm sagen, habe du nichts zu schaffen mit diesen Gerechten, denn ich habe heute viel erlitten im Traum um seinetwillen. Aber die hohen Priester und Ältesten überredeten das Volk, dass sie Barabbas freilassen sollten, Jesus aber umbringen sollten. Da antwortete nun der Statthalter und sprach zu ihnen, wen soll ich euch losgeben? Sie sprachen, Barabbas. Pilatus sprach zu ihnen, was soll ich denn mit Jesus machen, von dem ihr sagt, er sei der Christus? Sie sprachen alle, lass ihn kreuzigen. Und der Pilatus, der mochte Jesus irgendwie. Und er sagte zu den Leuten, ja, was hat der denn Böses gemacht? Der hat doch nichts gemacht. Sie schrien noch lauter, lass ihn kreuzigen. Da merkte Pilatus, dass er nichts ausrichtete, sondern die Menschen wurden immer, immer verrückter, immer aufgeregter, schrien immer lauter. Da nahm er Wasser, wusch sich die Hände und sagte, ich habe keine Schuld an dem Tod dieses Menschen, an dem Blut dieses Menschen, seht ihr zu. Da antwortete alles Volk und sprach, sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Ein schreckliches Wort. Da gab er ihn Barabbas los Jesus ließ er geißeln und überantwortete ihn, dass er gekreuzigt werde. Da nahmen die Soldaten des Statthalters Jesus mit in das Prätorium und versammelten um ihn die ganze Kohorte, das waren römische Soldaten, zogen ihn aus und legten ihm einen Purpurmantel. Die römischen Soldaten hatten so rot gefärbte Mäntel, zogen ihm einen Mantel an und machten eine Dornenkrone und setzten sie auf sein Haupt, gaben ihm ein Rohr, wie so ein König haben ja so Zepter, ne? Haben sie ihm irgend so ein Rohr gegeben, so ein Pflanzenrohr, schätze ich mal. Und dann haben sie sich vor ihm verneigt und ihn verspottet und gesagt, gegrüßet seist du, der Judenkönig. Und spuckten ihn an und nahmen das Rohr und schlugen damit auf sein Haupt. Und als sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Mantel aus und zogen ihm seine eigenen Kleider an und sie führten ihn ab, um ihn zu kreuzigen. Aus Lukas 23, es wurden aber auch zwei andere hingeführt, Übeltäter, um mit ihm hingerichtet zu werden. Und als sie an den Ort kamen, der Schädelstätte genannt wird, kreuzigten sie dort ihn und die Übeltäter, den einen zur Rechten, den anderen zur Linken. Jesus aber sprach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das muss man sich mal vorstellen. Sie nageln ihn an ein Kreuz. Er hat unsagbare Schmerzen. Er wird gelästert, angespuckt, verlacht. Und Jesus sagt, Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Und so ist es bei uns auch. Oftmals vor unserer Bekehrung wussten wir nicht, was wir taten. Ich spreche jetzt mal nur von mir. Ich wusste nicht, dass ich gesündigt hatte, aber es war Sünde. Und Jesus hat vergeben. So etwas Großartiges, das ist wirklich Liebe. Wenn mich jemand quält, dann fällt es mir sehr schwer, allein schon ruhig zu bleiben. Aber auch noch mit Liebe zu antworten, das ist göttlich. Das kann nur Gott. Gott ist die Liebe. Gott ist die Liebe in Person. Er liebt sogar die, die ihm jetzt gerade Schmerzen zufügen. Er liebt uns alle, auch wenn wir manchmal nicht tun, was Gott will. Und ihn damit vielleicht traurig machen. Er liebt uns trotzdem. Er liebt uns trotzdem, immer. Er ist Liebe. Das ist sein Wesen. Ich rühme die Gnade für all das Leid, was Jesus erlitten hat. Da bekommt er was. Wisst ihr, was er dafür bekommt? Einen riesigen Lohn. Und wisst ihr, was dieser Lohn ist? Das sind wir. Wir, die Geretteten. Du bist der Lohn für seine Schmerzen. Aber nicht nur das. Nicht nur wir sind der Lohn, sondern auch er bekommt einen Namen von Gott, der über alle Namen ist. Der größte Name, den es überhaupt Gott erhöht ihn über alles, weil er sich erniedrigt hat. Wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Jesus hat sich erniedrigt bis zum geht nicht mehr und ist bis zum geht nicht mehr erhöht worden. Das hat Jesaja auch schon vorhergesagt. Ich lese mal vor. Jesaja 53. Wegen der Mühsal seiner Seele wird er sehen, er wird sich sättigen. Durch seine Erkenntnis wird der Gerechte, Jesus, mein Knecht, den vielen zur Gerechtigkeit verhelfen. Und ihre Sünden wird er auf sich laden. Das hat der Jesaja schon 700 Jahre vorher gesagt. Muss man sich mal vorstellen. Darum werde ich ihm Anteil geben unter den Großen. Und mit Gewaltigen wird er die Beute teilen, was immer die Beute ist. Ich glaube, dass das auch wir sind. Er hat seine Seele ausgeschüttet in den Tod und sich zu den Verbrechern zählen lassen. Er ist mitten zwischen zwei Verbrechern gekreuzigt worden. Und die Leute haben gesagt, das ist die Strafe Gottes. Unter die Verbrecher gerechnet. Wie viele Menschen sind auch im Laufe der Geschichte, sage ich einmal, die gerechte Taten getan haben, die an Gott geglaubt haben. Wie viele sind dafür gestorben? Und wir, angesichts dessen, was Jesus getan hat, was können wir denn nun tun? Zunächst einmal glauben. Zunächst einmal glauben, was Gott gesagt hat, was Jesus gesagt hat. Ihr habt Glauben an Gott, glaubt auch an mich. Und dann sollen wir Jesus nachfolgen. Wir sollen so werden, wie Jesus war. Nach und nach, Stückchen für Stückchen für Stück, Tag für Tag für Tag für Tag, immer ein bisschen. Da wieder eine Korrektur. Hör mal, das war nicht in Ordnung. Da musst du es so machen. Philipper 2, das ist aus dem Neuen Testament jetzt. Philipper 2, da sagt uns Paulus, wir sollen so gesinnt sein, unser Denken soll so sein, wie Jesus gedacht hat. Der war in Gestalt Gottes, aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Diese Gesinnung, so sollen wir gesinnt sein. Und das ist gut. Das ist nicht etwa, oh, jetzt darf ich gar nichts mehr machen. Jetzt muss ich mich verstecken. Nein, ich soll mich nur nicht selber so wichtig nehmen. Ich soll nur nicht denken, ich muss groß rauskommen. Oder ich muss diese Karriere machen. Oder was weiß ich, durch irgendetwas tolles Auto, tolles, was weiß ich, in dieser Welt irgendwas Besonderes sein. Nein, halte dich lieber niedrig. Bleibe niedrig auch in deinem eigenen Denken. Und mach Jesus groß in deinem Herzen. Und er wird dich verändern. Er wird dich verändern in einen Menschen, wo Gott dein Wohlgefallen hat an dir. Er ist bei dir, alle Tage. Er wird dich verändern. Bleibe du bei Jesus. Halte du dich fest. Geliebte, so schreibt Johannes im ersten Johannesbrief, Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, da sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Ich ermahne euch, schreibt Paulus im Römerbrief, jetzt kommt noch eine Ermahnung, für mich auch, für dich auch. Ich ermahne euch nun, Geschwister, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen. Das heißt, ja, ich mit meinen Händen, Füßen, Kopf und allem, was an mir dran ist, soll ich Gott übergeben. Gott, mach du mit mir, was du willst. Ja? Gott tut das auch. Musst du mit rechnen. Ich ermahne euch, durch die Erbarmen Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Stelle dich für Gott dar, ganz da. Gott, mach mit mir, was du willst. Herrlich! Was meinst du, was Gott mit dir macht? Etwas Wunderbares. Wir gehören jetzt nicht mehr uns selbst. Vorher gehörten wir einem anderen. Ich will jetzt gar nicht sagen, doch, ich will es doch sagen. Vorher gehörte ich dem Teufel. Das war so. Wenn ich überlege, was ich gemacht habe, ganz, ganz klarer Fall. Und dann kam Jesus in mein Leben und hat mich da rausgeholt. Jetzt gehöre ich jemand anderem. Ich gehöre jetzt Jesus. Ich bin sein Eigentum. Ich bin sein Besitz. Er ist aus den Toten auferweckt und wir sollen für Gott Frucht bringen. Wir sollen für Gott irgendwie Frucht bringen. Was Schönes soll aus unserem Leben herauskommen. Liebe, Freundlichkeit, Hilfeleistung. Ich weiß nicht, so viele Dinge, die Gott durch uns tun möchte. Frage, wollen wir das? Ich kann mir keine andere Antwort als ein Ja, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Bei Gott kann man sich das nicht vorstellen. Ja, ich will Gott deinen Willen tun. Ich will, dass du mich veränderst in dein Bild hinein. Lass uns doch noch mal beten. Gott, wir danken dir jetzt für dieses riesengroße Geschenk, das du uns machst in Jesus Christus, deinem Sohn. Herr, begreifen können wir es nicht, aber glauben dürfen wir es. Wir dürfen glauben, dass Jesus gekommen ist und für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist, dass wir frei sind, reingewaschen von aller Schuld und dass du uns neues Leben geschenkt hast, neues Leben, ewiges Leben. Dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Amen.